Ja, doch, es gibt Triathlon. Komm, ich hab was. Komm, aber bevor wir da reingehen, erstmal Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Buddy Talk. Wir haben 10. Februar, Montagmittag, 12 Uhr in der heutigen Besetzung. Karl Simon Henseleit, Nils Frommholt und meine Wenigkeit Simon Gehr. Der erste Kurzdistanzstopp steht vor der Tür. Am Wochenende ist WTCS Abu Dhabi, darum geht's. Davor, glaube ich, haben wir noch so zwei, drei Punkte, die wir also ringsrum belabern. Aber bevor es da reingeht, erzähle ich euch noch ganz kurz, wer uns präsentiert. Und das ist heute Blackroll. Und wenn sich eine Sache durchzieht, was wirklich alle Athletinnen und Athleten als Schlüsselfaktor Nummer 1 erwähnen, ist der Schlaf. Nico Mann hat letzte Woche auch von Schlafhygiene gesprochen, dass er da richtig dran ist an dem Thema und Schlaf hier, Schlaf da. Man kommt nicht drum rum und der Schlaf ist der wichtigste Faktor überhaupt, um sich gut zu erholen. Und genau da setzt Blackroll mit wirklich sehr, sehr tollen Produkten an. Ich selber nutze das Blackroll Recovery Pillow schon seit Blackroll hier mit on board ist, weiß ich nicht, 1-2 Jahre sowas. Ich möchte es nie wieder hergeben. Ich habe es auch immer auf Reisen dabei. Man kann es einfach klein zusammenrollen. Es ist wirklich klein und handlich. Aber man kann auch auf Blackroll schlafen. Also nein, nicht auf der Blackroll, sondern Blackroll hat auch Sachen wie Matratzen und vor allem einen Komforttopper. Ihr müsst euch nicht eine komplett neue Matratze kaufen, sondern ihr könnt auch einfach den Komforttopper von Blackroll auf eure Matratze mit drauflegen. Es verbessert einfach die Druckentlastung und es gibt es wirklich in allen möglichen Maßen und Größen. Also vom ganz großen Bett bis zum kleinen 80 cm Bett werdet ihr da fündig. Ansonsten gibt es auch Decken von Blackroll in verschiedenen Gewichtsklassen, weiß ich nicht. Mika nutzt die, glaube ich, auf jeden Fall ganz, ganz fleißig. Und ja, kümmert euch um euren Schlaf. Spart man vielleicht hier und da an irgendwelchen Aero Gains oder weiß ich nicht, Ceramic Speed, Pulley Wheels, schieß mich tot. Investiert mal lieber ein bisschen was in euren Schlaf. Ich glaube, da habt ihr am Ende des Tages mehr davon. Das nimmt mehr Minuten von der Uhr, als ihr euch vorstellen könnt. Und mit dem Code BuddyTalk15 gibt es auch noch 15% aufs ganze Blackroll Sortiment. Also geht da mal rein und guten Schlaf und vor allem guten Mittagsnap. Die sollte man auch nicht vernachlässigen. Was ich vorhin sagen wollte, Cassandre Beaugrand ist neuen französischen 5-Kilometer-Rekord gelaufen. Also das finde ich krass. Das ist auch eine richtige Ansage und eine richtige Watschen an alle Laufspezialisten. Also an alle klassischen Läuferinnen und Läufer oder Läuferinnen in ihrem Fall. Dass einmal eine Triathletin, die ja quasi nichts so richtig können, neuen französischen 5-Kilometer Straßenrekord läuft.
Kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Also man merkt, du bist in München angekommen mit der Watschen.
Aber, ja gut, ja, die Watschen hat ja nichts mit München zu tun. In München gibt es eher weniger Watschen, da gibt es eher eine Watsche.
Da gibt es auf die Goschen.
Das ist eher unbayerischer als Regensburg.
Das stimmt. Nee, aber also brutale Zeit, 14:53, um hier vollständig zu sein. Und ich glaube, das war gestern wahrscheinlich bei jedem im Feed auf Instagram reingespült, der das offen hatte. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Zeit. Also da muss sich auch so ein normaler Triathlet-Profi auf der Kurzdistanz schon anstrengen, sage ich mal, dass er da nicht gechickt wird. Das ist schon eine Ansage.
Obwohl, hat eigentlich irgendjemand mal verstanden, wann es irgendwelche Rekorde mit Track und Outdoor und 5 Kilometer und 5000, also wie man das klar voneinander abgrenzt. Also letztes Jahr ist ja hier auch die Britin Bess Potter, ist ja irgendwann auch mal Weltrekord gelaufen, was dann kein Weltrekord gewesen ist, weil es irgendwie nicht vermessen gewesen ist, pipapo. Also krasse Zeit, klar, aber ich komme immer mit diesen ganzen Rekorden gerade so auf Bahnen, Strecken und so, ist irgendwie crazy, weil wurde es nicht sogar auch jetzt noch verändert irgendwie vor 3-4 Jahren und vorher gab es da keine offizielle Rekordliste. Also ich finde, da will ich immer so ein bisschen zurückhaltend sein, weil es wird ja zwangsläufig französische Läuferinnen geben, die schneller laufen. Also
reine Läuferin. Ja, aber was meinst du genau? Ich meine, 5 Kilometer Straßenrekord gibt es, muss halt einfach ein Straßenrennen sein, das bestzeitfähig ist, das vermessen ist. Und dann gibt es halt einen 5 Kilometer Track-Rekord. Das sind ja irgendwie die zwei Sachen beim Laufen.
Ja, aber irgendwas wurde verändert auf der Straße und es gibt erst seit 1-2 Jahren wieder offizielle Rekordlisten und deswegen gibt es da so viele Rekorde. Also klar, die Zeit ist jetzt krass, aber es wird ja irgendeine französische Läuferin geben, die schneller ist, oder nicht? Also auch von der Leichtathletik. Es ist halt einfach noch niemand gelaufen, weil es diese Rekorde erst seit 2 Jahren gibt.
Okay, da weißt du jetzt wieder was, was ich nicht weiß.
Ja, bei den Männern ist ja auch jemand deutschen Rekord gelaufen. Also der 3000 Meter Hindernisläufer, der ist deutschen Rekord gelaufen mit, 13:20, glaube ich, irgendwie was in die Richtung. Aber wenn du überlegst, hier der, ich will jetzt nicht falsche Namen sagen, aber es sind letztes Jahr auf jeden Fall schon Leute deutlich schneller gelaufen, also auch auf dem Track. Also was ist dann immer so deutscher Rekord und Leistung krass, aber dieses ganze Rekord nervt mich so, weil man kann das nicht so richtig voneinander abgrenzen, weil irgendwas wurde da verändert und seitdem gibt es halt so diese Überflut an neuen Rekorden, gerade was so Road Races angeht.
Ja, also ich weiß nicht, was verändert wurde, Nils, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Höre ich zum allerersten Mal, dass irgendwie was verändert wurde.
Ja, ich habe gerade ChatGPT gefragt.
Okay. Was sagt ChatGPT?
Also pass auf, in den letzten Jahren gab es mehrere Anpassungen der Regeln im Straßenlauf. Eine wesentliche Änderung betrifft die Streckenführung. Für die Anerkennung eines Weltrekords dürfen Start und Ziel in Luftlinie nicht weiter als 50% der Streckenlinie voneinander entfernt sein.
50% der Streckenlinie.
Also das soll halt sicherstellen, dass man nicht bergab laufen kann und somit keine unfaire Zeitverbesserung halt irgendwie ermöglicht bekommt. Aber
das war ja schon immer
ansonsten
so.
Ansonsten schreibt er jetzt nichts.
Ja, das war ja schon immer so, ja, weil deswegen also ist ja dieses eine Marathon Rennen nicht bestzeitenfähig. Es gibt auch irgendeinen Marathon, der halt auch so Punkt zu Punkt ist, der so schnell ist, der nicht.
Es ist hier Boston ist doch Punkt zu Punkt, oder?
Ist Boston so schnell?
Boston, einer von den Majors, ja, ist Punkt zu Punkt, da fährt man. Ich glaube, es ist Boston, da fährt man mit den Bussen irgendwie zum Start raus, an den Arsch der Welt gefühlt und läuft dann in die Stadt rein.
Ja.
Ist das Boston oder Chicago? Einer von den Majors.
Wir sind ja auf jeden Fall auf ganz dünnem Eis unterwegs, lass mir die Hände davon.
Egal. Aber ja, das Rennen in Monaco, also ein Kumpel hat mir gesagt, das Rennen in Monaco ist allgemein immer sehr, sehr schnell und da fallen jedes Jahr reihenweise Rekorde. Und da ist auch der deutsche Rekord jetzt gefallen und da ist ja auch Cassandra Bogro den 5-Kilometer-Rekord gelaufen. Auf jeden Fall finde ich es krass.
Ja.
Und auch einfach eine Ansage an die Spezialisten.
Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem 14:53, also wie du einmal sagst, Ansage an die Spezialisten, andererseits aber auch Ansage an die Triathletinnen, weil, ja, wer weiß, dass man mal so, wenn man unter 15 Minuten laufen kann als Frau, selbst wenn du da eine Minute draufrechnest im Triathlon, dann gewinnst du damit wahrscheinlich die meisten WTS-Rennen. Also so 15er Zeiten sind schon immer sehr, sehr gut bei Frauen im Triathlon und das, ja, lässt auf jeden Fall auf eine gute Saison von ihr hoffen.
Ja, also ich wollte ja auch nichts gegen sie sagen und gegen ihre Leistung, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass mich dieses Weltrekord nervt, dass es so fast schon Triathlon-Zügen annimmt. Das heißt, wir haben ja auch irgendwie jedes Jahr hunderte von neuen Europameistern und Weltmeistern auf den verschiedensten Distanzen und niemand merkt am Ende, oder es gibt einfach die Schwierigkeit, das voneinander abzugrenzen. So, Punkt.
Ja, auch mit diesen Weltbestzeiten noch, ja. Und das wächst einmal echt alles über den Kopf gefühlt. Aber es ist natürlich immer gut für so eine Titelstory. Also die Medien nehmen das natürlich immer gern auf. So wie wir jetzt gerade.
Genau.
Also wenn die jetzt einfach nur schnell gelaufen wäre, dann hätten wir es vielleicht nicht erwähnt.
Nee, so wie ihr beide. Ich habe mich ja dagegen ausgesprochen.
So. Okay.
So, was gut. Gibt's? Hat sich sonst noch getan? Gibt's irgendwie noch was, worüber wir reden
ich
müssen?
Ich habe tatsächlich noch ein Update. Von letzter Woche, ein bisschen Housekeeping sozusagen. Wir haben uns ja ein bisschen verrannt mit dem Panagiotis Pitados. Aber ich habe mal kurz nachgefragt bei ihm. Und offiziell hat er kein Angebot von der PTO bekommen. Sein Ziel ist es dieses Jahr, sich dafür zu qualifizieren, aber parallel noch weiter Kurzdistanz zu machen. Also der trainiert aktuell alleine in Griechenland mit dem nationalen Schwimmcoach und dem nationalen Laufcoach, und Radtraining gestaltet er selber, weil er den Brad Sutton nicht mehr bezahlen konnte. Da ist es tatsächlich um Finanzen gegangen. Und er hat mir auch schon mal so seinen Rennkalender vorgelegt. Also der Mann hat einiges vor dieses Jahr an diversen verschiedenen Wettkämpfen. Und er will auf jeden Fall dahin gehen, wo die Besten auch starten. Also zum Beispiel so Ironman 70.3 Jesolo. Also er will jetzt nicht mehr so wie letztes Jahr, wo wir ja gesagt haben, er war selber schuld, dass er nicht die großen Punkterennen gemacht hat, sondern er will jetzt schon die Mitteldistanzen machen, mit denen er auch viel Punkte bekommt fürs Ranking. In Jesolo startet zum Beispiel Sam Laidlow angeblich. Da meint er, da will er hingehen und den schlagen.
Ja, bei Sam Laidlow muss man aber auch mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Er hat ja, sein Rennkalender sieht ja einen Ironman Südafrika vor, der in gar nicht so langer Zeit ja schon ist. Und so wie sich das in seiner letzten Story angehört hat, sieht es da gerade gesundheitlich gar nicht so gut aus. Und also ohne jetzt da irgendwie zu viel zu wissen, außer Gerüchte, ist es ja auch dann irgendwie absehbar, dass das vielleicht so ein Start in Südafrika dann in weite Ferne rückt, wenn es gesundheitlich gerade einfach nicht so gut läuft.
Ja, der macht sich ja nicht so den frischesten Eindruck auf den Kopf. Also hat ja eine relativ lange Zeit irgendwie in Australien rumgehangen. Genau, gut zu Schombi. Also ich habe eine Sprachnachricht mitgebracht. Ich habe ein paar Kurzdistanzler angeschrieben, die in Abu Dhabi starten. Und hoffe mal, dass zwei, drei Sprachmemos zusammenkommen im Laufe des Tages heute noch. Aber Schombi war tatsächlich der Erste, der mir geantwortet hat, was sehr untypisch ist, weil normalerweise ist der Kollege da immer im Kopf überall, nur nicht beim Beantworten von WhatsApp-Nachrichten. Von dem her sagen wir erstmal Danke an Schombi und wir hören uns die Sprachnachricht hier an.
Moin, Simon. Kein Problem. Also, ja, Abu Dhabi steht an. Also, nächste Woche, Race Week. Ich glaube, das 10. Mal, dass ich da starte, und ich müsste eigentlich den Kurs kennen, aber jetzt habe ich ja gehört, dass die den Kurs auch noch verlegt haben. Also, da war ich auch noch nie. Super früh in der Saison, also immer schwer einzuschätzen. Deshalb habe ich heute katalonische Duathlon-Meisterschaften gemacht, konnte die sogar gewinnen, bin also katalonischer Duathlon-Meister. Aber das heißt, glaube ich, noch nichts. Ich glaube, da kommt noch nächste Woche noch ein bisschen mehr größere Kaliber. Und bin aber eigentlich gut in Mut. Also ich habe jetzt 5 Wochen in Stellenbosch verbracht. Bei etwas besserem Wetter konnte da endlich mein Lauftraining ein bisschen mehr durchziehen. Und ja, aber der Legspeed fehlt halt noch ein bisschen. Also ich glaube, der wird nötig sein, am Samstag gegen dann Hayden Wilder zu bestehen. Aber sonst konnte ich eigentlich gut trainieren, hatte keine großen Wehwehchen nach meinem Ermüdungsbruch im Kreuzbein Ende September letztes Jahres. Also bin ich eigentlich guten Mutes, ne? Mein 11. Mal, glaube ich, Abu Dhabi zu machen. Und danach sehen wir uns ja in Namibia im Trainingslager.
Ja, nee, auf jeden Fall witzig, dass er den Duathlon-Titel geholt hat, weil eigentlich ist er ja bekannt für seine Schwimmstärke. Aber das zeigt auf jeden Fall, der Mann ist wieder fit nach seinen Verletzungen. Und ja, ich bin gespannt, wie es am Wochenende dann so läuft beim ersten WTCS der Saison.
Er hat ja auch seine Wattwerte gepostet, ne? Hm? Irgendwie so, ich krieg gar nicht mehr zusammen, 2 Minuten, so knapp 500 Watt. Also muss schon auch gut zur Sache gegangen sein.
Ja, der fährt schon auch echt gut Rad, muss man sagen. Ich denke, er hat so in seinen fitten Zeiten so um die 75 Kilo plus minus. Er ist ja schon groß, aber schon noch eher immer ein Zehrer. Also wenn es Richtung Sommer geht, da steht auch manchmal die 6 vorne, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, aber das ist crazy.
What?
Ja,
der ist
1,90.
Der ist auch über 1,90.
Ja.
Unter 70. Wie geht das? Also
Paris letztes Jahr hat er mit 68 Kilo gemacht, glaube ich. Der ist da geisteskrank, der ist da oldschool. Wasser auf die Arme für den Bräunungseffekt. Und Elektrolyte sind vielleicht in der Flasche, aber von Carbs hält er sich fern. Vor denen hat er Angst, glaube ich.
Also Ulle-Style.
Ja, nee, also er ist schon auf dem Weg, das anzupassen. So war es früher auf jeden Fall. Er will ja jetzt auch auf die längeren Distanzen. Also vielleicht ist es ja auch mal ein potenzieller Gast für die Zukunft. Er liebäugelt ja so ein bisschen mit Südafrika Ironman. Also da, ja, können wir gespannt sein.
What? Also.
Das Gerücht hält sich hartnäckig. Ist auch schon zu
Also,
mir
jetzt diese,
durchgestoßen.
also dieses Jahr jetzt.
Ja. Also in
What?
3 Monaten plus minus.
Ja, ist sogar schon kürzer sogar, oder?
Ne, nicht in 3 Monaten.
Das ist ein
Das ist so
zwei
Anfang
oder so.
April, oder?
Das
In
ist,
2 Monaten,
dann
ja
ist
klar. Oh, fuck, wir sind
Ende
ja.
März.
Ende März ist es schon. Also ist es mal so
Ja.
eigentlich um Anfang April, Ende März, ja.
Das ist in guten 6 Wochen.
Ja, ich würde sagen,
Naja.
dafür schnapp ich mir den Schombi in Namibia mal. Da bin ich ja dann zusammen mit ihm im Trainingslager von der DTU. Und da können wir ein bisschen mal über seine Pläne reden. Wir wollen ihm ja hier nicht seine Saisonplanung vorwegnehmen, aber da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein.
Ja, ist auch eine geile Vorbereitung über Duathlon zu über Duathlon Abu Dhabi nach Südafrika. Mal gucken, ob er überhaupt ein Zeitfahrrad hat. Obwohl er ist ja letztes Jahr jetzt schon in Dings gestartet, ne? Hier in da in der Höhe, in Andorra.
Ja.
Und Sanremo ist er auch gestartet. Ich glaube, Sanremo ist er ja Zweiter oder Dritter geworden und Andorra, glaube ich, auch irgendwie sowas. Frodo, war das letztes Jahr? Ah nee, Frodo
Also
macht.
Andorra war
Irgendwann war
vor
doch mal
zwei
in
Jahren.
Andorra.
Andorra
Genau,
war
mit
vor zwei
Frodo
Jahren.
da.
Genau, da hat er gegen Frodo, ich würde sagen, gegen bis Kilometer 10, 11 war er noch vorne.
Ja, er hat
So
geführt.
ordentlich, so 3, 4 Minuten. Also er hat am Rad dem Frodo auch richtig viel abgenommen. Aber das Problem ist halt, also ich habe jetzt ein bisschen was von der Fueling-Taktik erzählt. Und das Rennen in Andorra ist halt kein 70-3, wo du nach 3,5 Stunden im Ziel bist, sondern ich glaube, die waren da so 4,5 bis 5 Stunden unterwegs mit den Höhenmetern. Und ich glaube, bei Kilometer 12 war der einfach komplett leer. Und dann hat Frodo ihn noch einkassiert. Aber letztes Jahr Sanremo war schon relativ stark. Da hat er ein paar ganz gute Jungs hinter sich gelassen. Der Panagiotis Pitados, der Grieche, der kommt ja auch wieder ins Spiel. Der war auf Platz 1 relativ ungeschlagen vorneweg. Und Schombi ist aber, glaube ich, auch eine 1,10 auf dem Halbmarathon gelaufen und hatte dann 3, 4 Minuten da Rückstand auf Platz 2. Also, ja, ist auf jeden Fall einer, der, wenn er die Nutrition im Griff bekommt, denke ich auch gut funktioniert auf den längeren Distanzen.
One to watch for South Africa.
Genau. Er ist ja auch fast wie quasi sein Heimrennen. Also, seine Family oder seine Schwester wohnt da, hat ein Haus. Deswegen ist er da schon sehr viel. Also, er ist auch so ein Surferboy, der gut surft und auch gern mal in Südafrika ist im Winter. Von dem her macht er das, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen als erste Langdistanz.
Ein kurzer Einschub zwischendurch. Jan Diener und Henry Graf haben über Nacht noch was nachgeschickt, deswegen konnten wir das nicht besprechen, aber wir wollen es trotzdem mit in die Folge nehmen. Deswegen hier jetzt erst Henry und dann Jan. Danach geht's nahtlos weiter.
Ja, also erster WTLC, erster Saison steht an. Für mich tatsächlich auch erst der zweite insgesamt. Also immer noch ziemlich neues Terrain. Und ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht besetzt, finde ich. Also ich hätte schon gedacht, dass da vielleicht noch der eine oder andere fehlt. Also so Leute wie Hayden Wild oder Morgan Pearson, die ja auch T100 machen, sind auch trotzdem wieder hier am Start. Ja, und insgesamt muss ich sagen, mache ich mir jetzt keine mega hohen Erwartungen. Meine Vorbereitung lief jetzt insgesamt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht super gut. Also ich war dann leider doch, als ich in Deutschland war, im Winter noch ein, zwei Mal krank gewesen. Wobei ja gefühlt auch gerade das halbe Land krank ist. Und ja, war jetzt hier seit 2 Wochen, aber in Südafrika schon zur Vorbereitung. Und hier lief es jetzt eigentlich nochmal ganz gut. Und bin, denke ich, auch auf die Temperaturen ganz gut vorbereitet, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so heiß wird. Ja, und deswegen, ja, bin ich schon, denke ich, durchaus ein bisschen nervös, wie das alles so wird, weil das bestimmt kein leichtes Rennen wird. Aber ja, gehe da eigentlich relativ entspannt rein und versuche da einfach möglichst viel mitzunehmen. Und ich meine, wir sind jetzt immer noch Februar, also die Saison wird noch lang und versuchen wir da jetzt nicht so einen Stress zu machen. Genau, und dann machen wir noch die Staffel am Sonntag. Da habe ich auf jeden Fall auch nochmal richtig Bock drauf, weil Staffel ist eigentlich immer ganz cool. Deswegen, ja, also insgesamt freue ich mich eigentlich schon, jetzt mal wieder ein Rennen zu machen und danach dann aber auch nochmal erstmal wieder ordentlich in Namibia zu trainieren. Deswegen, ja, also Alles Gute, bis dann. Ciao.
Ja, hallo von meiner Seite. Genau, die Wettkampfsaison steht in den Startlöchern. Und für mich steht am Wochenende das erste WTCS-Rennen der Saison an. Und zwar das Sprintrennen in Abu Dhabi. Genau, für mich das zweite WTCS-Rennen überhaupt. Ich habe letztes Jahr in Hamburg mein Debüt gegeben. Und ja, darum hätte ich jetzt auch nicht so kommen sehen, dass ich die Saison direkt mit einem WTCS starte, die letzten ein, zwei Jahre. Aber ja, jetzt bin ich hier und mal schauen, was am Wochenende so geht. Genau, ich nehme euch aber mal ganz kurz mit, wie so meine Vorbereitung verlief, was ich mir von den Rennen erhoffe und was für Erwartungen ich habe. Ja, direkt mal zur Vorbereitung. Ich habe mich ja im Gegensatz zu vielen anderen dazu entschieden, im Januar nicht mehr ins Trainingslager zu gehen, irgendwie in die Wärme, um mich dort irgendwie spezifisch auf die Hitze vorzubereiten, sondern bin in Freiburg geblieben am Stützpunkt und habe dort mit der Gruppe trainiert und habe die Hitzevorbereitung auf der Rolle gemacht. Das lief auch eigentlich ganz gut alles, bis ich mich dann schön Mitte Januar die Grippewelle doch auch nochmal mitgenommen hat. Und ja, da hat es mich nochmal ein, zwei Wochen ein bisschen zurückgeworfen, aber im Großen und Ganzen war die Form, glaube ich, für Januar doch schon ganz gut. Und ja, wie viel mich dann das jetzt doch gekostet hat, so, sowohl wegen Hitzeanpassung als auch wegen nochmal wettkampfspezifischem Training, werden wir sehen. Aber ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass die Grundlagen eigentlich gepasst haben bis dahin und jetzt lediglich eigentlich die wirkliche Spezialisierung auf das Rennen gefehlt haben. Aber genau, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich doch ein ganz gutes Rennen abliefern kann. Ist auch echt noch mega früh in der Saison, so früh bin ich auch noch nie in die Saison gestartet. Darum jetzt direkt ein WTCS reinzunehmen, ist natürlich auch erstmal eine neue Herausforderung. Und genau, da haben wir wegen den Erwartungen auch direkt von Anfang an gesagt, wir nehmen das Rennen als Erfahrung. Wir nehmen uns keine feste Platzierung vor, weil es sowieso mega schwierig ist einzusetzen. Zum einen, weil ich noch nicht sonderlich viel Erfahrung habe auf dem Level. Und man auch einfach wirklich schwierig sagen kann, wer im Februar schon fit ist und wer nicht. Und genau darum, ich möchte einfach für mich ein gutes Rennen machen, zeigen, dass ich weitgehend das Niveau habe, im WTCS zu starten und da dabei zu sein. Und genau, dann steht am Sonntag ja eventuell noch die Staffel an. Mal schauen, wie die Besetzung dort ausschauen wird und vielleicht bekommt man dann eben auch nochmal die Chance, am Sonntag die Staffel mitzumachen. Und genau, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Von dem her wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und ciao.
Simon, ich habe wirklich von Abu Dhabi, also ich muss gestehen, bis letzte Woche war mir gar nicht bewusst, dass die Kurzdistanz dieses Wochenende schon loslegt. Und dementsprechend viel Vorahnung habe ich auch darüber. Ich bin wirklich komplett blank, was Abu Dhabi am Wochenende betrifft. Mach mal ein kurzes Intro für Leute, die wirklich gar nichts drüber wissen wie ich.
Okay. Also die wichtigste Frage ist vielleicht vorab. Meinst du, es wird irgendeiner von den ITU-Athleten, jetzt wo es erlaubt ist, mit Sleeves starten?
Ich glaube nicht. Also,
du glaubst nicht?
Kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Das Problem ist, dass ja keine neuen Sponsorflächen entstehen dadurch. Das wäre meiner Meinung nach neben dem Aerodynamischen noch so der einzige Benefit, warum man das machen könnte.
Optik.
Optik. Optik natürlich, dass man auch mal so ein cooler Longo ist. Nee, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist schon, dass du so einen guten Anzug kreierst, der im Wasser funktioniert, ohne dass du den irgendwie an der Hüfte hast und mit Speedsuit drüber schwimmst, wie es ja die meisten Langdistanzathleten machen. Und der dann auch noch gut funktioniert beim Radfahren und Laufen. Also du musst es ja irgendwie schaffen, die Ärmel so zu gestalten, dass die irgendwie nicht verrutschen, dass sie dich nicht einschränken beim Schwimmen, und dass der Stoff im Wasser und an Land schnell ist, also Wasser und Luft sozusagen, aqua- und aerodynamisch. Und ich glaube, das ist schon schwierig, weil ich weiß nicht, du kannst mir mal deine Erfahrung berichten, Nils, ob du mit Anzug oben immer schon geschwommen bist oder halt dich auf den Speedsuit verlassen hast. Du musstest ja eigentlich, muss der Langdistanzeinteiler ja nicht beide Eigenschaften vereinen, sondern du
Ja.
darfst ja immer den Speedsuit da schwimmen, das darfst du ja auf der Kurzdistanz halt nicht.
Ich bin immer mit oben geschwommen, also von Anfang an. Also mit Neo hatte ich einen Reißverschluss offen. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass ich ja auch in der Entwicklung von dem Enduro-Einteiler mit beteiligt gewesen bin, dass ich immer schon einen Custom-Anzug hatte und der dann irgendwie, ich habe mir den im Oberkörper 2 Zentimeter länger machen lassen, um quasi das Problem nicht zu haben. Aber da sprechen wir ja von irgendwie, was vor 6, 7, 8 Jahren möglich war. Also jetzt gerade auch in den letzten Jahren bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es da Material gibt, wo du keine großen Einschränkungen hast. Also ich weiß jetzt nicht, wie
Okay.
dieses ganze Super League-Ding aufgenommen wird, weil da muss
Ja.
man ja zwangsläufig irgendwie jeder, ich meine, klar, dann stellt sich nicht die Frage, weil jeder muss ja mit diesem Anzug klarkommen. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man das eigentlich hinbekommt. Ich meine, klar, was bringt dann Aerodynamik auf dem Fahrrad irgendwie im Pulk? Also man muss ja schon irgendwie die Idee haben, auch vorne wegzufahren, damit man wahrscheinlich diesen vollen Benefit hat
Ja,
und dann auch
wobei
im
da würde ich auch
Laufen.
immer sagen, da würde ich reingrätschen. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass 2008 da alle in der großen Traube Radfahren so, sondern du hast ja schon ganz oft Single Line und jeder ist am Unterlenker oder in den Hoods hier so ganz aerodynamisch reingezogen und die Geschwindigkeiten sind inzwischen auch oft über 50 km/h. Dann hast du noch zusätzlich Mixed Relay, wo man auch öfter alleine oder zu zweit unterwegs ist. Also aerodynamisch würde ich sagen, kannst du schon einen Vorteil dir rausholen, wenn du darauf achtest. Es gibt ja auch genügend Athleten, die mit dem Rennrad im Windkanal sind. Also
Ja.
da das hat sich ja schon viel verändert auch.
Also das würde
100.
mich mal richtig interessieren, welche Punkte es, also an welchen Punkten, jetzt wenn so ein Alexi, der war im Windkanal zum Beispiel, wenn der mit dem Straßenrad im Windkanal geht, an welchen Punkten die dann da genau ansetzen, weil beim Zeitfahrrad weiß man es ja ungefähr und was da so getüftelt wird, aber welche, ob beim Straßenrad im Windkanal nochmal ganz andere Themen dann eine Rolle spielen.
Also ich war
Position,
tatsächlich
oder?
einmal auf der Bahn, genau, und großes Thema ist halt Position. Wie hältst du die Schultern? Wie spannst du den Rücken an? Und wie hältst du den Kopf? Und welche Lenkerposition fährst du? Also fährst du irgendwie in den Hutz? Wie nimmst du die Ellenbogen rein? Genau, also hier Krallen nach außen. Es gibt ja inzwischen
So, immer
auch
so,
viele
weil
Jungs, die
man kann.
diesen Aero-Coach-Lenker fahren. Der ist oben 33 Zentimeter schmal. Und unten 38 hat so ein Flair nach außen.
Also
Also.
der ist 300, der hat oben eine Weite von 33 und dann noch Hutz nach innen, dann fährst du ja,
Ja.
wenn du dann in den Hutz fährst, dann fährst du ja fast Handgelenk an Handgelenk.
Ja, guckt euch mal Emil Holm oder Max Stepley an. Die fahren den. Also, das ist wirklich kriminell schmal. Vor allem, das sind beides jetzt auch nicht die kleinsten Typen. Die haben so meine Statur eher und. Das sieht wirklich richtig witzig aus. Haben beide auch so Schaufeln als Hände. Sieht so aus, als hätten die halt nur die beiden Hände da auf dem Lenker. Und da gibt es inzwischen schon wilde Konstruktionen. Bei mir damals war halt noch das Thema kurzer Clip-on, also kurzer Triathlon-Bar auf dem Lenker. Das ist ja inzwischen verboten. Was ich auch gut finde, weil da kamen halt dann viele, also die Top-Athleten hatten halt da dann so 3D-gedruckte Dinger. Das hat den Wettbewerb schon ein bisschen verzerrt. Das ist ja, inzwischen geht es eigentlich eher dann noch um Position, Sitzposition und Körperhaltung. Und da muss man auch sagen, man fährt dann ja nicht 20 oder 40 Kilometer in dieser Haltung, sondern da geht es dann wirklich nur um die Abschnitte, wo du irgendeine Lücke schließen musst, wo du in der Führung bist oder an Position 3 oder 4 dich klein machst. Also da geht es dann so um die Schlüsselmomente, würde ich sagen, beim Radfahren, dass du da noch was rausholst.
Ja, und ich glaube, es
Genau.
macht halt einen krassen Unterschied, ne? Also ich meine, auch wenn man jetzt als Longo in den Windkanal geht und die verschiedensten Sachen testet, man sucht ja am Ende einen Kompromiss und du musst ja diesen Kompromiss die ganze Zeit halten. Aber wenn man mal rangeht und wirklich sagt, ey, ich mache wirklich Kinn zur Brust, mache meinen Kopf komplett runter, was das nochmal für einen krasseren Effekt hat. Also es ist wirklich brutal. Wenn du jetzt überlegst, es geht halt über diese 20, 30 Sekunden, also Kinn zur Brust sollte man dann vielleicht nicht machen, weil man muss ja auch dann nach vorne gucken. Aber
Ja.
ich meine, es gibt ja verschiedenste andere Sachen, die du halt nicht eine Stunde lang halten kannst, aber halt vielleicht für eine Minute. Genau. Und da dann halt diese 20, 30 Watt, was ja durchaus möglich ist. Also selbst, also wenn von der aufrechten Haltung bis irgendwie High End und das Letzte, da sprechen wir ja gut und gerne wahrscheinlich über 50, 60 Watt, wenn wahrscheinlich nicht noch mehr. Also weil das eine ist
ja, halt das komplett
unaerodynamisch und das andere voll aerodynamisch. Ja, ich glaube auch, also wenn man da sowas an die Hand bekommt, so verrückte Sachen austestet und dann einfach genau weiß, okay, hier kann ich nochmal 10 Watt mehr machen, wie vielleicht das, dafür kann ich dann nur kurz damit fahren. Ich glaube, das ist schon ein extremer Benefit, den man im Rennen dann auch gut spielen kann.
Ja.
Wir kamen dahin, weil wir über Sleeves und Co. gesprochen haben. Also zurück zu Abu Dhabi.
Sind eigentlich hier Calves auch erlaubt?
Nee.
Die sind verboten.
Ja.
Also auch wenn jetzt mit Neo geschwommen ist, dürfte man das nicht machen?
Ich glaube schon.
Okay.
Also bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, aber ich hoffe es einfach.
Ich hoffe auch, ja. Also, darum soll es nicht gehen.
Also irgendwo ist die Grenze, ja.
Ja, aber Trinkflaschen und so darf man auch in ein... Ja klar, oder? Muss sein.
Scheiße, ja.
Kurze Werbung.
Und wir bleiben beim Thema Schlaf und da setzt auch unser zweiter Werbepartner Whoop an. W-H-O-O-P, in meinem Fall ein kleines schwarzes Armband, das guckt, was in meinem Körper so passiert. Wie gut ich denn schlafe und wie erholt ich für die nächste Einheit bin. Und mit Whoop kann man ganz, ganz viel über seinen Schlaf lernen. Und vor allem, was tut einem am Abend gut, um seinen Schlaf zu verbessern? Welche Lebensmittel tun einem gut? Wie ist das mit der Bildschirmzeit? Wie ist das mit Schlafgewohnheiten, mit Schlafroutinen? Schläft man lieber alleine? Teilt man lieber sein Bett? Supplementiert man Magnesium oder lieber nicht? Wie ist das mit Koffein? Und. Also es gibt ganz viele Parameter und Punkte, die kann man jeden Tag in der Früh in seinem Logbuch ausfüllen. Und anhand dieser Daten spuckt dir Whoop nach einer längeren Zeit viele sehr wertvolle, interessante Informationen aus, was dir gut tut beim Schlafen und was vielleicht eher nicht so förderlich für deinen Schlaf ist. Und daran lernst du ganz, ganz viel und kannst deinen Schlaf auch wirklich anpassen. Und für mich funktioniert das wirklich erstaunlich gut. Und letzte Woche hat ja auch Nico Mann darüber berichtet, dass er das auch sehr, sehr aktiv nutzt. Und deswegen finde ich, kann Whoop für alle eine ganz wertvolle, gute Sache sein. Ich würde es jedem empfehlen, dass sich mal anzugucken, das mal auszuprobieren, sich die Welt von Whoop mal anzuschauen, weil es da wirklich sehr, sehr viel zu entdecken gibt und man seine Erholung, seine Belastung und alles so ein bisschen dadurch optimieren und steigern kann. Und das wollen wir doch alle irgendwo am Ende des Tages. W-H-O-O-P schreibt man das Ganze und mit join.whoop.com/buddytalk gibt es auch noch einen Monat auf unseren Nacken. Viel Spaß damit.
Werbung Ende.
Nee, gut, ja, zurück zum Briefing. Also Abu Dhabi, kurz Debrief. Ich habe mir mal den Schedule hier rausgesucht. Ich würde mal sagen, wir fangen damit an. Erstmal Zeitverschiebung. Wir sind hier 3 Stunden vor Abu Dhabi. Das heißt, gerade ist es 15.25 Uhr in Abu Dhabi. Wir nehmen hier gerade ja mittags auf. Deswegen alle Zeiten 3 Stunden abziehen. Gehen wir auf den Samstag. Samstag geht's los. Um 14 Uhr Elite Frauen, das heißt 11 Uhr deutsche Ortszeit. 16 Uhr Elite Männer, das heißt bei uns 13 Uhr. Also Premium Mittagszeit. Ab auf die Rolle am Samstag und Kurzdistanz einschalten. Sonntag ist noch Mixed Relay. Vielleicht auch ganz interessant. Um 13.30 Uhr, also Nürnberg 10.30 Uhr. Die Startliste ist, ich würde sagen, okay, gut. Also es sind viele Topstars, sind nicht da. Aber es sind auf jeden Fall auch schon ein paar Jungs und ein paar Mädels natürlich auch immer am Start. Und es wird nie einfach sein, irgendwie auf dem Podium zu landen. Also wir haben schon große Namen mit dabei. Und haben aber auch ein paar junge Athleten und Athletinnen, die ihr Debüt geben im WTCS, auch auf der deutschen Seite, kommen wir gleich noch dazu. Und insgesamt, glaube ich, verspricht es schon ein interessantes Rennen zu werden. Ich habe jetzt auch, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, echt auch Bock bekommen aufs Rennen, weil ja, ist ja immer schon so ein bisschen Anspannung drin. Erstes Rennen der Saison, keiner weiß, wo er so richtig steht. Februar ist halt auch wirklich verdammt früh, also so früh war das Rennen auch noch nie. Selbst in Abu Dhabi, das fängt eigentlich immer erst so Mitte März an. Und dieses Jahr ist halt einen Monat früher. Die letzte Saison war richtig lang, und olympischer Zyklus, wo sich viele Athleten irgendwie nach Olympia schon so verabschiedet haben, auch mal eine Zeit lang off gemacht haben. Also generell ist es jetzt ja so, dass wir eine neue Olympiade eintreten, also ein neuer olympischer Zyklus. Und da kann jetzt das Rennen schon so ein erster Fingerzeig sein, wo es hingeht. Kommen wir noch kurz zu den Strecken. Das ist nämlich auch ein bisschen schade, weil die Location hat sich geändert. Die sind jetzt nicht mehr in dem Stadion mit dem Formel-1-Track, sondern wurden ein bisschen ausgelagert. Kumpel von mir hat gemeint, der Betreiber der Formel-1-Strecke hat gewechselt und hat nicht mehr so viel übrig für Triathlon. Deswegen musste der Triathlon da jetzt dran glauben und wurde ausgelagert. Dadurch haben wir jetzt so ein Ocean Swim mitten in nirgendwo anscheinend. Also da steht wohl nicht so wirklich viel. kurzer Laufweg zur Transition Zone 1. Dann gibt es so eine kleine Schleife und einen Zubringer zu der Radstrecke und zur Wechselzone 2. Und von dort aus sind es dann noch 6 Runden, a 3,5 Kilometer. Und ich glaube, die Strecke wird interessanter, als sie aussieht, weil sie sieht aus wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Ohr. ohne U-Turns und ohne 90-Grad-Kurven. Das einzige Technische ist Einfahrt in die Wechselzone 2. Da dreht man so eine kleine Runde und fährt wieder raus auf die Strecke. Aber dadurch könnte es halt sein, dass die enorm windanfällig ist, die Strecke. Also viele lange Geraden. Und ich denke, das wird insgesamt schon so ein Strength-Kurs. Also die starken Radfahrer werden dann Vorteil haben. Und je nachdem, wie ja, das Höhenprofil ist, das kann ich da jetzt nicht sehen. Ich gehe davon aus, dass es relativ flach ist. Und wie der Wind ist, wird das eben dann das Rennen beeinflussen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass da, ja, dass es da ein paar Lücken geben wird und die nicht so einfach werden zu schließen. Genau, und Laufkurs ist dann relativ simpel, einfach 2 Runden, die Radstrecke abgekürzt, also auch lange Geraden. Man kann weit gucken, hat kaum Deckung vor Wind und Wetter. Deswegen wird es, glaube ich, ein relativ ehrliches, faires Rennen. Aber der Kurs könnte spektakulärer sein. Also, ja. War,
Also
glaube ich, die alte Strecke cooler.
Sprintdistanz.
Ja, ist Sprintdistanz. Genau. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr euch die Startliste mal angeguckt habt. Es sind bei den Männern so die Top 3, würde ich sagen, sind Hayden Wild, Matt Hauser, Vasco Villasa. Die haben meiner Meinung nach auch so den Anspruch aufs Podium. Es gibt noch den Miguel Hidalgo, den Brasilianer. Wer den noch nicht am Schirm hat, der ist jetzt auch in diesem BMC Pro Team mit dabei. Der hat vor 2 Wochen in Lanzarote eine geisteskranke Koppel-Session abgerissen. Also für alle, die hier Zahlen lieben. Ich habe mit dem Österreicher, dem Chappell Kindl, telefoniert. Der war zur gleichen Zeit vor Ort und hat mir das erzählt. Der ist dreimal hat er so ein Koppeltraining gemacht. Irgendwie 800 Meter von oben Langbahn, danach 10 Minuten auf die Rolle und dann noch 2 Kilometer off the Bike. Und das Ganze dreimal durch mit Pause dazwischen. Langsamster 800 Meter Split, 8,43. Watt auf der Rolle weiß ich leider nicht. Und beim Laufen alles 2,50,
Sondern was
2,51.
langsamster 800 Meter
Ja.
Split 8,42, das macht keinen Sinn.
Ach, schwimmen.
Ach, schwimmen,
Ja,
okay.
ja.
Ja.
Ja, er ist schon
Langbahn?
verdammt schnell.
Lang oder Kurzbahn?
Langbahn in Lanzarote, ja.
Also
Ja,
Outdoor-Pool.
Outdoor-Pool, aber mit Anzug, also ist natürlich auch ein bisschen schneller, aber trotzdem, also
Mit
der.
Neo oder mit.
Nee, mit Tri-Suit.
Also ohne Sleeves.
Ohne Sleeves und ohne Speedsuit.
Okay, krass.
Also der ist auf jeden Fall schon mal fit. Da, ja,
Ja, das ist
kann man so ein
achtmal zu
bisschen
schwimmen,
als.
ist halt dreimal so
Ja,
schnell zu schwimmen, ist
dreimal.
halt heftig. Also ich sage jetzt mal schnell. Einmal und dann, ich meine, so ein Einteiler, der hat ja schon auch einen Effekt. Also da sprechen wir bestimmt auch, ich habe es nie ausgemessen, aber wenn du irgendwie einen geilen Einteiler hast, sind es schon 2-3 Sekunden auf 100, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, 2 Sekunden auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, dann ist es halt so eine 9 Minuten, was ja schon auch schon eine geile Zeit ist. Aber halt dreimal ist halt, halt dreimal das und danach halt noch ein bisschen Sport danach. Das wird er ja auch nicht langsam gemacht
haben auf dem Fahrrad. Was hat er ganz genau gemacht danach?
10 Minuten Rolle.
Bei wie viel Watt?
Das weiß ich leider nicht. Der ist aber auch...
Das konnte dein Kumpel nicht rausstoppen.
Nee, die haben danach gequatscht beim Buffet. Also Jeff hat ihn gefragt, so, yo, was hast du eigentlich abgerissen? Sah schnell aus. Aber der ist super schüchtern, der Brasilianer. Also der musste alles aus der Nase ziehen. Also ich habe auch schon ein paar Mal mit dem gequatscht. Der ist auch mein Alter, 2000. Aber ja, der ist so sehr bedacht und er wird jetzt von alleine auch nichts auf die Nase binden. Also bei dem, deswegen würde ich den Zeiten auch Glauben schenken, weil der da eher defensiv ist und jetzt nicht so nach vorne, nach außen geht, wie so ein Max Stapley oder so. Aber ja, dem kann man auch mal auf Strava folgen. Der macht da immer Run-Sessions, da fällt man vom Glauben ab. Der ist wirklich sehr, sehr schnell, ist aber auch wirklich einer der Besten in allen Disziplinen.
Der war doch auch Olympia-Top 10, ne?
Mhm.
Ja, der war in Font-Romeu auch da, als ich mit Fred da war, 2022.
Ja.
Also auch mit dem ganzen brasilianischen Team. Ist irgendwie so Brasilianer, die da halt so rumhängen. Irgendwie so hardcore professionell hat es jetzt auch nicht gewirkt, was die so gemacht haben. Aber ja, ich meine, die waren schon gut. Da gibt es ja diesen Messias noch, der war zu dem Zeitpunkt ja auch teilweise auf dem Podest World Triathlon.
Der läuft halt auch brutal gut. Hat ein bisschen Schwimmschwäche. Aber ich stecke die immer alle so in eine Schublade, so die Südamerikaner und Spanier so. Ja. So die spanisch sprechende Fraktion, die können halt eigentlich fast immer, das vielleicht so ein bisschen Vorurteil, aber die können alle verdammt schnell laufen und sind von der Statur eher so ein bisschen kleiner und dünner. Die Spanier haben tendenziell eher eine Schwimmschwäche, aber sind halt echt gut auf dem Rad und beim Laufen. Also sobald die an Land sind, geht's ab. Also auch so Mario Mola, die ganze Generation da gibt es ein paar Raketen. Und da würde ich jetzt auch gleich perfekte Überleitung hierzu. Ich habe mir immer noch einen überlegt, wer ist so Dark Horse? Wer könnte das Rennen vielleicht gewinnen, wenn es nach seinen Plänen läuft? Und eine Young Gun, die man gucken kann, die noch nicht so oft im WTCS dabei war. Und die Young Gun ist definitiv der David Cantero. Der ist 2003, aber hat auch schon ein paar Weltcups gewonnen. Der hat auch mal hier Lasse Priester in Valencia abgesprintet auf 10 Kilometer am Ende. Und der ist auch am Start jetzt am Wochenende. Und der ist auch, ja, ich glaube, der ist mal U18 spanischen Rekord gelaufen auf 3 Kilometer. Also auch so ein richtiger, richtig schneller Läufer, der es im Schwimmen auch manchmal hinbekommt. Also auf den bin ich sehr gespannt. Der ist letztes Jahr U23 Weltmeister geworden. Und dann haben wir noch den Hugo Milner. Der ist auch interessant, das ist ein Brite. Der ist letztes Jahr in Grand Final die schnellste jemals gelaufene Zeit gelaufen. Ich glaube 28:37 oder 47, sowas. Und der kann eigentlich auch schwimmen. Der ist nur technisch am Rad ziemlich schlecht. Deswegen fällt er öfter mal aus den Gruppen bei den technischen Kursen. Aber der Kurs ist ja nicht so technisch jetzt in Abu Dhabi. Und wenn der dabei ist, dann könnte der auch mal so einen Hayden Wild schlagen. Nils, was schaust du so?
Nee, ich habe gerade überlegt, ist ja auch U23?
Nee, der ist schon älter, der kommt vom Laufen.
Ist der das letztes Jahr eben Elite-Rennen gelaufen, die Laufzeit?
Ja. Ja.
Okay.
Der ist so ein ganz großer, war auch bei Cross-Europameisterschaften letztes Jahr dabei. Ich glaube, der ist dieses Jahr sogar britischer Meister im Crosslauf geworden. Und da musst du richtig laufen können, also da sind gefühlt 100 Läufer am Start, die alle unter 28 Minuten auf 10 Kilometer laufen können. Und der kann tatsächlich auch ganz gut schwimmen. Also gefährlich. Den willst du eigentlich nicht im Rennen haben. Genau, also das sind so meine Picks. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Frauen.
Und the Germans.
The Germans, und da ist wirklich the Germans taking over, also richtig viele Athletinnen am Start aus Deutschland und auch so die Favoritinnen, würde ich sagen, sind auch unsere deutschen Girls. An der Stelle mal Sprachnachricht ab von Tanja Neubert, die hat schon geliefert.
Hallo zusammen, Tanja hier. Ja, am Samstag geht's für mich zum ersten Rennen der Saison nach Abu Dhabi zum WTCS-Rennen. Ziemlich früh im Jahr, die Saison wird immer länger. Mein letztes Rennen war letzte Saison Ende November, dementsprechend danach Saisonpause und ich bin jetzt so seit gut 2 Monaten wieder im Training, war jetzt nochmal zur Vorbereitung und um dem kalten Winter hier in Deutschland zu entfliehen, 2 Wochen auf Lanzarote, haben da gut trainiert und dementsprechend fühle ich mich trotz der guten kurzen Vorbereitungszeit gut vorbereitet und lasse mich einfach überraschen, was am Samstag so geht. Das erste Rennen, da weiß man ja eh noch nie ganz so, wo man steht und auch, was die anderen so gemacht haben. Aber deswegen freue ich mich einfach drauf und ja, freue mich auch, dass ich wahrscheinlich die Chance bekomme, in der Staffel zu starten. Also meine erste Elite-Staffel dann auf dem Niveau und ich denke, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein cooles Erlebnis. Genau. Und ja, platzierungstechnisch habe ich mir eigentlich kein konkretes Ziel gesetzt, aber ich hoffe schon, dass wenn es gut läuft, dass es vielleicht Richtung Top 10 geht. Und ansonsten geht es einfach darum, ja, gut in die Saison zu starten, Erfahrungen noch zu sammeln auf dem Niveau und zu gucken vielleicht auch, wo noch die Baustellen nach dem Rennen sind, um dann die weiteren Rennen der Saison noch gut vorzubereiten.
Dann ziehe ich gleich mal weiter durch hier. Hab das Go bekommen vom Meister Simon und Nils, dass ich weitermachen darf. Und zwar bei den Frauen würde ich sagen, sind die stärksten wahrscheinlich einerseits unsere deutschen Mädels und Leonie Perriot und vielleicht Gwen Jorgensen, so als ähnlichen Kandidaten wie Hugo Milner. Wenn sie dabei ist beim Laufen, könnt sie ihr mitmischen ums Podium. Fasziniert mich immer wieder, dass sie da nochmal zurückkam nach ihrer Golden Era. So zwischen 2014 und 2016, wo die eigentlich alles gewonnen hat. Und genau, dann haben wir eben so ein paar Debütantinnen dabei noch. Einerseits mal die Franka Rust.
Moin Simon. Ja, wie soll ich sagen? Es ist ja irgendwie eine ganz besondere Situation. Es ist ja mein WTCS-Debüt irgendwie am Samstag und wie man vielleicht auch an meiner Stimmlage erkennt, ja, also gemischte Gefühle natürlich irgendwie, also Nervosität, aufgeregt, aber auch eine riesen Vorfreude einfach. Also eigentlich so wie vor jedem Rennen auch, nur dass es jetzt eben den Status WTCS hat. Und ja, ich glaube, es ist irgendwie auch so besonders, weil ja zum einen ist mein Debüt, aber auch irgendwie, weil wir gar nicht damit gerechnet hatten. Also ich bin ja eigentlich noch mitten im Aufbau und ich habe auch so in der Vergangenheit noch nie ein Rennen vor Mitte März gemacht. Und jetzt ist es einfach Anfang Februar und der erste Wettkampf steht vor der Tür und dann auch noch in Abu Dhabi. Also es ist irgendwie alles crazy. Und ja, aber ich freue mich einfach unfassbar doll und habe einfach ultra Bock. Und ja, lass es irgendwie auch ein Teil auf mich ja zukommen und schauen, was so passiert. Aber ja, und sonst, ja, meine Vorbereitungen liefen jetzt eigentlich ganz gut. Also ich bin halt, wie gesagt, noch mitten im Aufbau und wir haben jetzt keine spezifischen Einheiten für Abu Dhabi trainiert. Also ich glaube, ich bin einmal gekoppelt. Also ich habe eine Brick-Session gemacht, eine kurze so als Padding-Training vielleicht. Und sonst, ja, bin ich nach meinem Crash auf Mallorca, ja, dann in die Offseason direkt gegangen und habe ja 3 Wochen nichts gemacht eigentlich, bis auf ein bisschen Krafttraining und Reha für meine Schulter und den Rücken. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt seit Anfang November, Mitte November wieder zurück im Training und im Aufbau und dementsprechend ist eigentlich mein Aufbau noch nicht zu Ende und dass jetzt so ein Wettkampf da reinplatzt, ist ja irgendwie auch besonders. Und ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Und ja, freue mich aber einfach, diese Chance auch zu bekommen, weil es einfach irgendwie auch, ja, wir haben gar nicht damit gerechnet und auch noch nicht geplant gehabt. Also der nächste Schritt wäre ja erstmal ein Weltcup vielleicht gewesen, aber den habe ich ja bislang auch noch nicht gemacht. Eigentlich wäre ja das Debüt letztes Jahr in Tiji Varos gewesen, aber dann ging das ja leider nicht. Und deswegen hatten wir mit einem Weltcup dieses Jahr auf jeden Fall gerechnet. Aber dass ich jetzt direkt in Abu Dhabi auf die Startliste gekommen bin, ja, ist einfach cool und irgendwie auch ein Traum, der in Erfüllung geht. Ja, also deswegen, genau, und was so Erwartungen angeht. Also, ja, Ich gehe da auf jeden Fall nicht ran und sage, ja, irgendwie eine Top 15 oder eine Top 20 oder irgendeine Platzierung. Ich glaube, das wäre zu hoch gesteckt und auch einfach nicht realistisch gesehen, jetzt irgendwie eine krasse Platzierung da rauszuhauen. Klar, irgendwie, ich denke mir auch, alles ist irgendwie drin, alles ist möglich, aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Und deswegen nehmen wir uns eher Handlungsziele vor. Die Handlungsziele sind jetzt aber noch nicht konkretisiert worden. Also da lassen sich meine Trainer bestimmt noch was einfallen und dann ja, werde ich in das Rennen gehen mit gewissen Erwartungen, aber eben Erwartungen für mich persönlich und irgendwie, weiß ich nicht, Wechselzeiten sowas oder ja, einfach ja, das zeigen, was ich die letzten Wochen, Monate im Training gezeigt habe. Das wäre richtig cool. Wenn ich das umsetzen kann, dann bin ich schon echt zufrieden. Und ja.
Deutsche, junge deutsche Athletin darf ihr erstes WTCS machen. Und die Julia Bröcker auch. Die sind beide 2003er Jahrgang, also jetzt U23. Und ja, dürfen mal gegen die Großen ran, auf der ganz großen Bühne. Und bei den Frauen profitieren die auch so ein bisschen davon, dass die ganz großen Namen fehlen. Also ganz klar, so Georgia Taylor Brown ist nicht am Start. Cassandra Beaugrand haben wir gehört, die ist wahrscheinlich noch platt vom Lauf. Ist nicht am Start. Auch ja, andere gute Mädels, die da eigentlich alle vorne waren, nehmen sich noch ein bisschen Zeit. Nur wir Deutschen fahren voll auf. Also Nina Eim ist dabei, Lisa Tertsch, Laura Lindemann, Annabel Knoll, Tanja Neubert, Franka Rust, Julia Bröcker. Und jetzt weiß ich gar nicht, vielleicht habe ich noch jemanden vergessen. Also gefühlt haben wir nur deutsche Flaggen hier. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es den Mädels auch geht. Laura, würde ich sagen, ist auch wieder auf einem guten Weg und am Durchziehen, hat aber, glaube ich, ein bisschen länger aufgemacht nach Olympia. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die auch noch nicht wieder bei 100% ist. Die hat auch einfach die Erfahrung, dass sie da das entspannt angehen lässt, so eine Saison, und meistens dann in der Mitte richtig fit wird und hinten raus dann nochmal echt Top-Rennen macht. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wo die so sich einordnen wird. Aber ja, ansonsten denke ich, können wir da auf jeden Fall auf ein deutsches Feuerwerk uns freuen. Und ich tippe, dass ja vielleicht Lisa das Ding gewinnt und Leonie Perio und Nina Eim knapp um Platz 2 und 3 kämpfen.
Lass mal kurz über dieses Thema Debütieren in der WTCS sprechen. Wie groß ist das einzuordnen, wenn man so sein erstes WTCS-Rennen macht, so für den Sport, für die Sportlerinnen und Sportler persönlich? Ich meine, wenn man es jetzt mal wir vergleichen es jetzt einfach mal mit Fußball. Wenn da ein junger Spieler sein Bundesliga-Debüt macht, dann ist das ja quasi das Ziel der Träume. Das ist so ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Wie ist das, wenn man in der WTCS debütiert? Wie groß ist das einzuordnen?
Ja, kann man auf jeden Fall vergleichen. Also ich würde sogar sagen, WTCS ist Champions League. Du hast halt einfach die, ja, wenn du ein guter Juniorensportler bist oder Nachwuchssportler, dann hast du so das Highlight immer, okay, Junioren-Europameisterschaft, Junioren-Weltmeisterschaft in dem Jahr. Das sind so deine unmittelbaren Ziele. Und dann, wenn es weitergeht, hast du natürlich dieses große Ziel WTCS. Und das ist aber erstmal super schwer zu erreichen, weil du nicht wie im Fußball einfach in der Mannschaft mit dabei bist und vielleicht wirst du mal eingesetzt und kommst von der Bank für die letzten 10 Minuten, sondern du musst dir halt deinen Startplatz selber erkämpfen und bist dann das volle Rennen dabei und musst halt ja nicht einfach nur hier deine 10 Minuten spielen und vielleicht hinten ein bisschen in der Verteidigung rumstehen, sondern du musst halt gleich voll da sein und bist dann natürlich auch auf der ganz großen Bühne präsent. Also jeder wird dann auf dich gucken. So fühlt man sich zumindest. Also einerseits ist es mega geil, andererseits ist natürlich auch viel Druck. Aber also man kann eigentlich nur gewinnen als junger Athlet in so einem Format. Du wirst da reingeworfen. Es wird dir eigentlich auch so das Gefühl gegeben, dass jetzt niemand von dir erwartet, hier gleich vorne mitzumischen, weil das einfach ja Athleten, die da Erfahrung haben und meistens dann auch ein bisschen älter sind als du selbst, die stehen dann nochmal anders da und haben auch andere Chancen, da gleich vorne zu performen. Und realistisch gesehen wird man bei einem sehr guten Debüt, würde ich sagen, in den Top 20 landen, vielleicht Top 15. Da musst du aber schon wirklich außerordentlich gut sein. Und ja, es ist eigentlich eine sehr große Chance, auf die jeder so hinfiebert und wo jeder darauf hinarbeitet.
Und was ist da, also natürlich ist es schneller, ja, die ganze Konkurrenz ist besser, aber gibt es dann nochmal Themen, wo man danach sagt, boah, okay, hier läuft der Hase nochmal ganz, ganz anders?
Also für mich war der größte Unterschied wirklich so das Positionieren. Das hat man eigentlich sonst im Triathlon gar nicht so, dass man so denkt, man kämpft hier wirklich im Wettkampf aktiv gegen den anderen Athleten oder gegen eine Masse von Athleten. Ich habe damals in Hamburg mein Debüt gegeben und das ist ein enorm technischer Kurs. Und davor war ich halt eigentlich nur Europacups gewohnt. Ich habe sogar Weltcup übersprungen, die Stufe, weil es in dem Nach-Corona-Jahr war und da gab es nicht so viele Weltcups in Europa. Und dann war halt Hamburg vor der Tür und in Hamburg, muss man wissen, hat die deutsche Nation 2 Spots mehr. Also da darf man nicht nur 5 Athleten melden, sondern 7 Athleten. Und das ist halt da ein bisschen einfacher reinzukommen. Und dann habe ich da mein Debüt gegeben und da fand ich es wirklich krass, wie diese Intensität im Rennen war. Also es ist nicht so, dass da jeder einfach sein Ding macht und versucht halt die ganze Zeit auf dem Gas zu sein, sondern es wird wirklich auch irgendwie um eine Position gekämpft, wer als erstes um die Pylone läuft, so um den Wendepunkt. Also da ist wirklich dann auch Ellenbogeneinsatz beim Laufen auf der Laufstrecke, weil es so eng ist und du musst dir auf einmal über ganz andere Dinge Gedanken machen. Also wenn du da nicht wach bist und aufpasst vor dem Wendepunkt, laufen noch 6 Jungs an dir vorbei. Vielleicht stolpert einer, du wirst ausgebremst und es kann sein, dass du 4 Positionen verlierst, nur durch Taktik und nicht durch Leistung. Also das war für mich so der größte Unterschied, dass wirklich von Anfang bis Ende um diese Position gekämpft wurde und dadurch auch eigentlich das ganze Rennen so, ja, Gas, sag ich mal, am Gaspedal, dass man ordentlich am Gaspedal stand. Also es war, ja, war schon krass zu sehen.
Ist es beim Schwimmen auch nochmal körperlicher?
Da erstaunlicherweise gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, wenn du, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ziehen wir wieder die Analogie zum Fußball, wahrscheinlich wird ja in der Kreisklasse auch mehr geholzt als in der Champions League. Und das ist wirklich auch im Triathlon so, es geht echt sehr fair zu. Also jeder hat Respekt vor dem anderen und es kann schon mal passieren, dass man so ein bisschen unter die Räder kommt, vor allem wenn man an den Bojen, sage ich mal, eher hinten ist und da einfach 15 Athleten gleichzeitig nebeneinander auf diese Boje zuschwimmen. Da muss es ja zwangsläufig knallen, weil es halt so ein Nadelöhr ist, wo alle durchwollen. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Bundesliga ist es am schlimmsten, also Triathlon-Bundesliga, weil da hast du viele, die dann da ums nackte Überleben gefühlt kämpfen und denken, sie erhoffen sich, also kriegen einen Vorteil dadurch. Und da finde ich es auch wirklich manchmal respektlos, wie manchmal miteinander umgegangen wird. Im Weltcup und WTCS ist es wirklich so, dass wenn du aus Versehen mal, es passiert ja mal, jemand am Kopf erwischt, dann wird nicht durchgezogen, sondern dann wird versucht, den Zug auszulassen und wieder ins Wasser zu greifen und nicht den anderen runterzudrücken. Oder am Fuß ziehen oder so, habe ich auch im WTCS noch nie erlebt. Das ist wirklich auf Bundesliga-Ebene teilweise katastrophal. Also hat es mich schon mal so unter die Räder gebracht bei gewissen Rennen. Und auch im Europacup ist es teilweise noch, wenn dann irgendwelche so Ostblock-Staaten haben da auch nicht den besten Ruf. Da wird es dann schon manchmal körperlich, aber das hast du im WTCS gefühlt gar nicht.
Krass, das wundert mich jetzt.
Ja, ich glaube wirklich, das ist so eine Respektsache. Also es hat jeder, der auf diesem Niveau startet, weiß eigentlich, der andere etwas drauf. Es ist ja auch wirklich so, wenn die Weltelite da am Start steht, dann sind da 50, 60 Athleten und Athletinnen, die alle sehr, sehr gut sind und sich dahin gearbeitet haben. Und im Triathlon ist es ja so, dass du da nicht durch Glück hinkommst, durch irgendeinen Lucky Trade oder dass du da eingetauscht wirst, was weiß ich. Sondern die meisten haben dann eigentlich auch echt was drauf. Und im Großen und Ganzen, es gibt immer Ausnahmen natürlich, respektiert sich da schon jeder und schätzt sich gegenseitig. Von dem her, ich glaube sogar, dass es bei den Frauen ein bisschen mehr zur Sache geht als bei den Männern. Also da wird dann schon, es ist glaube ich gar nicht schlecht, dass da jetzt die Fingernägel kontrolliert werden. Aber
ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Also neben dem Sleeves gibt es ja ein paar Anpassungen, was Regeln angeht. Unter anderem halt diese Fingernägel-Geschichten und man darf keine Juwelen mehr tragen und keinen Schmuck mehr tragen. Das fände ich wirklich mal interessant, wie das gecheckt wird. Also ob es da jetzt wie so eine Schablone gibt, die quasi genau vorgibt. Also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss.
Wie so eine UCI-Radschablone.
Ja, aber ich meine, jeder hat ja unterschiedlich lange Fingernägel von Haus auf, weil die Fingerkuppe halt unterschiedlich groß ist, je nachdem, wie groß deine Hand ist. Ob du jetzt quasi das, was übersteht, nur einen gewissen Prozentsatz ergeben darf. Also weißt du, das kannst du ja nicht einfach so... Kannst ja nicht pauschal sagen, du darfst hier 10 Zentimeter machen, sondern ich meine, verschiedene Formen werden wahrscheinlich nicht erlaubt sein oder ausgeschlossen werden, irgendwie wenn es so schräg hoch geht oder welche Kanten.
Die Umsetzung in der Praxis ist wahrscheinlich, dass der irgendein Technical Delegate dann abgestellt wird, da die Fingernägel zu kontrollieren, bevor jemand auf den Pantoon geht oder beim Briefing schon. Aber ich glaube eher, dass es da einfach so kurz geguckt wird und abgenickt wird. Und vielleicht hat er noch so einen Nagelclipser dabei und macht da mal kurz, geht dann einmal durch und macht kurz einen Prozess mit allen Gelnägeln. Also ich denke, die Britinnen, die werden da auf jeden Fall protestieren, weil die haben ja gefühlt immer ihr Nagelstudio dabei. Also Kate Walker.
Ist das so?
Olivia Matthias, die Freundin von Alexi, die ist ja ganz vorne mit dabei. Oder Sophie Caldwell, wobei die hat jetzt Babypause, die werden da bestimmt empört. Aber ja, wir können ja mal die Mädels fragen oder die Jungs auch nach dem Wochenende, was da so wirklich vor Ort der Fall war.
Aber ich finde auf jeden Fall gut, aber wäre vielleicht auch mal interessant zu erfahren, wie man dazu gekommen ist, diese Regel irgendwie zu machen. Ne? Also ich meine, das Problem besteht ja irgendwie gefühlt seit 20 Jahren, dass da ganz gern, also keine Ahnung, ob es dann immer so, ob man es dann absichtlich macht oder ob man dann vielleicht der ein oder andere irgendwie was vergisst. Pipapo, ich meine, was man auf jeden Fall ab und an man ja mal mitbekommen hat, sind ja irgendwelche Striemen, die man dann auf dem Körper halt hat, weil es dann doch in den Nahkampf gegangen ist. Aber ob es da irgendeinen Grund dafür gegeben hat, warum man ausgerechnet jetzt halt diese Regel halt eingeführt hat. Also waren es halt irgendwie die Französinnen, die gesagt haben, hier, die Briten, die haben alle relativ lange Krallen, wir müssen da jetzt mal was machen und uns dagegen wehren. Oder ob jetzt einfach jemand entschieden hat, okay, wir müssen dafür eine Regel erstellen und die dann auch irgendwie verschriftlichen.
Ja, also ich kann mal versuchen, was in Erfahrung zu bringen und das nachreichen. Aber ich denke, generell ist eine gute Regel. Und Roland meinte eigentlich auch schon seit Jahren, also mein ehemaliger Coach, der hat früher viel Wasserball gespielt, da gibt es ja schon immer. Also da wird vorher vom Schiedsrichter auf die Hände geguckt und wer zu lange Fingernägel hat, der darf nicht spielen. Also da ist es rigoros und ist eigentlich bei so einer Kontaktsportart, wie es ja auf der Kurzdistanz im Schwimmen der Fall ist, eigentlich nur ein logischer Schritt.
Und es wurde ja auch Schmuck, also irgendwie Ketten, Ohrringe und sowas wurden ja irgendwie auch verboten. Und da war ich war wirklich erstaunt, dass es überhaupt bis jetzt erlaubt war. Weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Fußballjugend, in der F- oder E-Jugend war es schon, du durftest kein Armband, keine Kette, kein Ohrring, gar nichts dran haben und musstest es abkleben. Also das war damals als Kind schon normal, dass du keinen Schmuck da tragen darfst, weil... Das war halt so. Deswegen war ich wirklich erstaunt, dass, wie du sagst, in einer Kontaktsportart wie Kurzdistanz-Triathlon irgendwie Ketten und Ohrringe bis jetzt erlaubt waren.
Also ich wollte gerade sagen, du hast gerade noch Kurzdistanz-Triathlon gesagt, also es sind ja jetzt auch die Regeln, die bei der PTO angewendet werden. Also ich wollte dir gerade schon irgendwie hier 10 Bilder von Fred schicken. Also ich meine, da hat auf jeden Fall halt jemand akut Goldprobleme um den Hals. Also ich meine, das sind halt... ist ja schon vorgekommen. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau alles eingeschränkt wird, ob du noch nicht mal mehr einen Ring tragen darfst oder so. Ich meine, oder auch Ohrringe und so. Habe ich noch gar nicht zu Ende gedacht.
Ja, wahrscheinlich
ich war bisher immer
Jewelry, oder? Also du meinst ja Juwelen, aber ich glaube, Jewelry wird ja mit Schmuck übersetzt und nicht mit
Juwelen. Ja, klar, wird alles mit Schmuck übersetzt, aber was ist dein Schmuck? Also ist dein Ehering schon Schmuck? Ist irgendwie das an den Ohren Schmuck? Also wo wird da die klare Grenze gezogen?
Ja, stimmt, der Aura-Ring, der ist ja auch, also ist ja kein Schmuck.
Ja,
ohne den kannst du ja nicht überleben.
Also das Wu-Band ist ja dann auch vielleicht Schmuck. Also weißt du so, es ist
ja wearable, ja.
Genau, oder dein Ohren-Piercing, whatever.
Ja, wir werden sehen, ne? An sich, ich habe auch...
Und ich habe die Regel ganz kurz hier, und dann steht aber auch noch, Jewelry is forbidden as are watches in principle, but the head referee may authorize the wearing of watches. This will be for elite races only. So, also Uhren können dann doch wieder mit Ausnahmegenehmigung erlaubt werden.
So Stahlkappen, die Uhr dann.
Okay. Ja. Aber dann wird der Uhr ist dann auch schon Schmuck, ne? Ich meine, klar, die Garmin für 600 Euro ist natürlich Schmuck.
Ja, kompliziert. Also man merkt, es ist nicht ganz einfach. Aber ist ja gut, dass es solche Regeln gibt. Ich muss nur gleich auch dran denken an den Sportlehrer früher in der Schule. Das war ja gefühlt das Erste, was da gerufen wurde, wenn du mit einem Ring oder so oder einer Kette reinkamst oder Ohrring.
Hänseleit!
Was alles abgerissen werden kann, welche Körperteile, wenn du das nicht ausziehst.
Also meine ist ja Tochter
schon Finger verloren gegangen.
Meine Tochter geht jeden Montagmorgen hier mit ihren Ohrringen, macht sie so Pflaster drüber, weil sie erste Stunde immer Sport hat, und die geht jeden Montagmorgen halt mit zwei riesen Pflastern, und ich will jetzt mal sagen, in 80% der Fälle kommt sie so auch wieder nach Hause.
Ja.
Also ich will jetzt mal bezweifeln, dass wenn jemand wirklich da hängen bleibt, dass das Pflaster irgendeinen Effekt hat, aber es wird zelebriert. Also die sind da Vorreiter, also die Grundschule von meiner Tochter.
Wir haben noch 5 Minuten. Simon, was gibt's noch Wichtiges? Die Zeit läuft ab.
Du, ich glaube, ich bin eigentlich durch. Also ich habe meinen Monolog gehalten. Ich hoffe, es sind alle gebrieft und haben auch halbwegs Bock aufs Rennen am Wochenende. Generell Fazit kann man sagen, es wird wahrscheinlich jetzt noch nicht das crazy Feuerwerk und es sind nicht alle da, aber es lohnt sich trotzdem anzugucken. Erster Schlagabtausch in der neuen Olympiade und auf jeden Fall mal reingucken. Uhrzeiten, wisst ihr Bescheid, können wir auch noch einen Insta-Post machen oder so als Reminder, weil wie du sagst, Simon, ich merke es jetzt auch, wenn du nicht in der Kurzdistanz-Bubble bist, du kriegst ja nichts mit. Also die DTU hat heute einen Post gemacht, da musst du aber zweimal gucken, dass es auch wirklich der Abu Dhabi Race Announcement Post ist, da ist nur Tanja zu sehen, wie sie die Arme hochreißt. Wenn man da schnell drüber scrollt, dann erfährt man halt nicht, dass es losgeht. Und ja, ich bin gespannt und nehme mir den Sonntag halt da auf jeden Fall. Ich plane mir die Rolle ein oder sowas, dass ich das natürlich angucken kann und dann im nächsten ein bisschen analysieren können.
Ja, die Retired Profis gucken jetzt auf der Rolle Triathlon.
Ja, also Mika war ja tatsächlich am Wochenende bei mir, hat mich ja auch ertappt, wie ich auf der Rolle war. Ich muss sagen, am Samstag war ich sogar draußen 3,5 Stunden, aber irgendwie catcht es mich dann doch noch so, auf die Rolle zu gehen. Also ich finde, das hat was Reinigendes, so. Man fühlt sich danach schon ganz gut. Einmal so durchschwitzen, eineinhalb Stunden so, bisschen Form halt, fühlt sich schon gut an.
Ich muss auch sagen, so dieses Jahr war ich auch echt, ich war irgendwie diese echt die Endrolle. Ansonsten habe ich es echt gar nicht gern gemacht, aber jetzt aktuell geht ganz gut. Nur am Wochenende. Am Wochenende halt raus, aber unter der Woche fahr mal gemütlich Rolle und gucken Serie.
Ja, genau. Also man fühlt sich auch so, als hätte man danach was geschafft. Weißt du, so ein bisschen konsumiert. Ich setze mich jetzt auch nicht so gern auf die Couch und schaue eine Stunde Serie. Da habe ich dann irgendwie den Drang, irgendwas anderes zu machen oder zu arbeiten. Aber so auf der Rolle, da fühle ich das schon.
Geil. Gut. Habe ich jetzt von der Jugend mal wieder was gelernt? Also ich muss mich ja entscheiden, ich kann ja nur eins oder das andere machen. Also entweder gucke ich Triathlon, also wenn ich jetzt Rollen fahren würde, würde es bedeuten, dass ich nächste Woche nicht mit euch übers Rennen gucken kann. Sprechen kann, also nicht mit euch übers
Rennen warum?
Sprechen kann.
Ja, warum? Kannst du nicht auf der Rolle was angucken?
Ja, wenn ich ja Rolle fahre, da fahre ich ja immer 85% von meiner Herzfrequenz max und gebe mir natürlich richtig Stoff, weil sonst kann ich auch draußen fahren. Weil dann fahre ich auch mit Programm. Boah, außerdem, ich schwitze halt so brutalst und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde so richtig, also ich bin gerade nicht in der Verfassung, irgendwie easy Rolle fahren zu können, glaube ich. Ich glaube, ich würde relativ schnell zu viel Gas geben.
Alles klar, das Wort zum Montagmittag.
Das Wort zum Ende.
Ja, also holt euch alle hier so einen Account bei World Triathlon. Erstes Start, .tv. Samstag Vormittag. Direkt nach dem Frühstück, der eine oder andere wird länger schlafen, der kann es direkt zum Frühstück machen. Wer Bock hat, geht auf die Rolle, schaut es euch an. Ich freue mich auf jeden Fall und Simon, dir vielen Dank für das Preview.
Gerne. Bis denn.
Bis denn.
Tschüss.
Ciao.